Wir beten dann zu Beginn noch wieder ein Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir reden heute über die Werke der Nächstenliebe. Und das ist eines der Grundvollzüge der Kirche. Es gibt ja drei Grundvollzüge, die das Leben der Kirche ausmachen. Liturgia, der Gottesdienst, der an erster Stelle stehen muss. Martyria, das Bekenntnis zu Christus, die Verkündigung des Glaubens, die Weitergabe des Glaubens. Und eben auch die Diakonia, wie man es nennt, dass man sich um die Armen sorgt, dass um die Menschen kümmert, die Hilfe notwendig haben. Das ist etwas, was die Kirche niemals weglassen darf. Ohne dem wäre das Leben der Kirche nicht vollständig. Es geht um die Liebe. Und im Evangelium kommt sehr klar heraus, wenn Jesus gefragt wird nach dem wichtigsten Gebot, heißt seine Antwort bei Markus 12, 29 folgende, können wir das nachlesen. Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Warum ist die Liebe so zentral in unserem Glauben? Es ist ein sehr einfacher Grund. Christsein bedeutet, eins zu werden mit Gott und Gott ist die Liebe. Das ist unsere Berufung. Wir sollen nicht nur besondere Menschen sein und uns besonders bemühen in unserem Menschsein. Wir sind tatsächlich berufen, Gott ähnlich zu werden. Und wenn Gott die Liebe ist, dann ist es natürlich nichts mehr als die Liebe, die uns Gott ähnlich macht. Dazu ist Gott Mensch geworden, dass wir eins werden können mit dem Gottessohn, mit Jesus Christus, der den Vater liebt, sich an ihn verschenkt, sich hingibt und die Menschen liebt. Das ist christliches Leben. So schnell, so einfach kann man das beschreiben, so schwer und so groß ist die Herausforderung, es dann wirklich auch konkret zu erfüllen. Glaube ist ohne Liebe nicht möglich. Es wäre ein völlig absurder Gedanke, wenn man meinen würde, ich kann jetzt den Glauben leben, aber ich lasse die Liebe halt weg. Das interessiert mich jetzt nicht so. Das wird dann nicht ein bisschen weniger religiös, ein bisschen weniger gläubig, sondern es wird eben gar nichts sein. Wir kennen die schöne Stelle aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus zuerst einmal die Kirche beschreibt, wie sie funktioniert mit ihren verschiedenen Gnadengaben, die es gibt. Die Kirche funktioniert wie ein Leib. Die Hand, der Fuß, das Auge, jeder hat seine eigene Aufgabe. Es wäre absurd, wenn die Hand sagen würde, ich möchte ein Auge sein. Ich lade alle ein, einmal auszuprobieren, mit der Hand sich Dinge anzuschauen, mit der Hand fernzuschauen, wird nicht so gut gelingen, oder mit dem Fuß Radio zu hören. Jedes Organ hat eine eigene Aufgabe und natürlich müssen diese Organe aufeinander hingeordnet sein, müssen sozusagen voneinander profitieren. Das Auge sieht etwas, die Hand nimmt es dann. So beschreibt Paulus eben die Kirche. Aber dann beschreibt er, was eigentlich die Grundlage für alles das sein muss. Das könnte man ja auch rein äußerlich verstehen, dass man sagt, gut, wir müssen uns halt die Aufgaben irgendwie aufteilen, aber die Grundlage für alles muss jeder haben. Hier schreibt er, es ist eine Stelle, die jeder gut kennt, aber ich glaube, man kann es immer wieder hören, im 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Wenn man sich genau überlegt, was Paulus da schreibt, ist das ja eigentlich etwas Ungeheuerliches. Muss man sich aber einen Menschen vorstellen, der so viel Glaubenskraft hat, dass er Berge damit versetzen kann. Buchstäblich kann man sich das einmal vorstellen. Da wirkt jemand Wunder. Ja? Unglaubliche Dinge passieren. Oder hat so eine Hingabe, dass er sein Leib dem Feuer übergibt. Das sind ja lauter wirkliche sehr ernstzunehmende Dinge, ja, die Paulus da aufzählt. Nur ohne Liebe fehlt allem die Grundlage. Wenn die Liebe fehlt, ist das alles wertlos. Alles unser Erkennen, alles das, was wir also verstehen können vielleicht schon, was wir tun können, ist immer Stückwerk. Das sind immer Fragmente der Wahrheit, die wir irgendwie schon ein bisschen erkundet haben und so weiter. Alles, was wir tun können, kleine Bausteine zum Aufbau des Reiches Gottes, immer so kleine Teile. Aber das Letztgültige, das Endgültige, zu dem wir unterwegs sind, ist die Liebe. Weil im Himmel gibt es keinen Glauben mehr. Im Himmel schauen wir Gott. Im Himmel gibt es keine Hoffnung mehr, weil alles erfüllt ist. Im Himmel gibt es aber sehr wohl noch die Liebe. Der ganze Himmel ist geprägt vom Leben der Liebe. Deswegen ist die Liebe das Wesentlichste, das Größte, auch wenn die anderen göttlichen Tugenden nicht sinnlos sind, natürlich, die brauchen wir, aber die Liebe muss die Grundlage sein. Weil Gott selbst die Liebe ist. Das muss man sich aber als Grundlage überlegen, wenn es darum geht, wenn man jetzt konkret diesen Wesensvollzug der Kirche mitvollziehen will, die Diakonie, die Werke der Nächstenliebe, wenn man sich auch für sich persönlich oder als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Familie, was auch immer, überlegen wird, was können wir da machen. Als erstes muss man bewusst sein, dass jedes Mal, wenn man sich um Werke der Nächstenliebe bemüht, es, wenn man das als Christ wirklich machen will, wie es von der Kirche gemeint ist, in unserem Glauben sozusagen hineinpasst, dass es eine Begegnung mit dem Herrn sein soll. Liebe ohne den Wunsch zu haben, dass man dadurch Christus findet, geht auch in eine falsche Richtung für den Christen. Manche, die vielleicht Christus noch nie kennengelernt haben, tun es womöglich unbewusst, aber wir kennen ja Christus. Deswegen unsere Werke der Nächstenliebe sollten uns mit Christus in Berührung bringen. Ich habe das schon, glaube ich, öfter erzählt, die Geschichte von Mutter Teresa, die in ihrem Haus in Kalkutta immer sehr hektisch war in der Früh, bis sie alles sozusagen verteilt hat unter die Kranken und ihnen Aufträge gegeben hat, was sie jetzt mit jedem Einzelnen machen sollen, wessen Wunde gewaschen werden soll, wer neu verbunden werden muss, mit wem man einfach nur die Hand halten soll, weil er am Sterben war. Und kaum hat sie alle verteilt, es hat eine Weile gedauert, ist sie immer beobachtet worden, wie sie sich völlig zufrieden, grinsend in die Mitte des Saals gestellt hat, mit verschränkten Armen und zufrieden in den Kreis geschaut hat. Und der Priester, der das erzählt hat, der Leo Marsburg, der sie sehr viel begleitet hat, der hat gesagt, er hat lange Zeit nicht verstanden, was da vor sich geht, was soll das eigentlich, was ist jetzt? Bis er draufgekommen ist, die Mutter Teresa war eine Missionarin, hat einen Orden gegründet, eine Missionsorden, Missionarin in der Nächstenliebe. Das heißt, ihr Ziel war es, die Menschen mit Christus in Berührung zu bringen. Und sobald jetzt ein Volontär wirklich beim Krankenbett gesessen ist, um dort Wunden zu pflegen, hat sie ihn mit Christus in Verbindung gebracht. Ihre Aufgabe war erledigt. Jetzt hat sie getan, wozu sie da ist, nicht? Also das sollte uns bewusst sein. Wenn wir Werke der Nächstenliebe üben, es wird eine Begegnung mit Christus sein. Und ist deswegen ein zutiefst religiöser Akt. Wir können als Kirche nichts Schlimmeres tun, als wenn wir die Werke der Nächstenliebe von unserem Glauben trennen wollten. Ja, sagen wir, das sind die Aktiven, die anderen sollen ein bisschen fromm sein. Wenn das auseinanderfällt, ja, dann würde die Kirche auseinanderfallen. Das gehört zusammen. Was eigentlich ist Liebe? Ja, Liebe ist ein Wort, über das so viel gesprochen wird, das sehr oft verwendet wird. Sehr oft finde ich, oder das kann man leicht feststellen, auch objektiv, sehr missbräuchlich verwendet wird. Es ist erschreckend, was für Dinge als Liebe bezeichnet werden, die oft das gerade Gegenteil sind. Was ist Liebe? Es ist etwas vielleicht so Schlichtes, dass es fast wieder schwierig ist, es zu fassen. Liebe ist ja nichts Kompliziertes. Aber man könnte sie beschreiben, wenn auch jede Beschreibung immer zu kurz fasst, weil wenn Gott die Liebe ist, wird sie nicht sozusagen wirklich beschreiben können. Aber die Liebe ist eigentlich immer das von sich selbst absehen können, um sich an den anderen zu verschenken. Liebe kann nie etwas Egoistisches sein. Liebe kann nie etwas sein, wo ich sage, das mache ich jetzt um des guten Gefühls wegen, ja, weil mir das was bringt. Oder ich über Werke der Nächstenliebe, vielleicht noch ein deutlicheres Beispiel, weil da kriege ich nachher Geld dafür. Deswegen mache ich es. Dann bekomme ich nachher Geld dafür. Also wenn ich für mich etwas haben will, dann wird es nicht echte Liebe sein können. Liebe hat immer Freude daran, herzuschenken, dem anderen etwas zu geben. Und zwar dem konkreten anderen. Berühmte Anekdote, se non è vero, ben trovato, also wenn nicht wahr, dann gut erfunden. Eine Ordensschwester im Krankenhaus, die also da wirklich alles macht, sehr viel arbeitet und einen Kranken also pflegt von vorn bis hinten und wie er dann fertig ist und alles getan ist, bedankt er sich bei ihr und sagt, Schwester, Sie sind so nett mit mir, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Das mache ich ja nicht für Sie, das mache ich alles für Christus. Ja. Natürlich ist das nicht gemeint, dass ich jetzt sozusagen von dem Menschen, dem ich die Liebe erweise, absehe, sondern den muss ich ja, den konkreten Menschen gilt es zu lieben, aber in ihm finde ich Christus. Ja. In ihm finde ich Christus und komme mit ihm in Berührung. Das ist das Wesentliche. Die Mutter Teresa, um sie nochmal zu zitieren, aber die hat sich mit der Liebe ganz gut ausgekannt, die hat immer davon gesprochen, man muss helfen, bis es weh tut. Was meint sie damit? Dass echte Werke der Nächstenliebe bedeuten, dass man wirklich so viel von sich hergibt, dass man womöglich woanders darauf verzichten muss. Also wenn es zum Beispiel darum geht, auch Geld zu spenden, ist auch ein Werk der Nächstenliebe, das würde ich jetzt nicht ganz so immer auf die Seite schieben, dass ich so viel spende, dass ich vielleicht dann irgendwann einmal sage, na gut, dann kann ich halt nicht ins Kino gehen. Oder muss ich mir halt das einmal weniger kaufen oder sowas. Ja. Wir sind alle nicht in Gefahr, deswegen zu verhungern. Aber dass man wirklich einmal etwas tut, das einen Verzicht bedeutet aus Liebe. Und natürlich noch viel mehr, wenn ich wirklich konkrete Dinge tue, dass ich, wenn ich mich um andere Menschen kümmere, dass ich das tue und dann eben was anderes nicht machen kann. Weil meine Zeit, die oft noch viel wertvoller ist als alles Geld, eben dafür verwendet worden ist. Ja. Echte Liebe sollte immer bedeuten, dass ich eben herschenke. Helfen, bis es weh tut, hat eben die Mutter Teresa gesagt. Das gilt für jeden Einzelnen und das gilt für die ganze Kirche. Papst Benedikt XVI. Hat seine erste Enzyklika über die Liebe geschrieben, Deus Caritas Est, also Gott ist die Liebe. Und da bringt er ein Beispiel, das sehr interessant ist. Wir kennen die Geschichte des Christentums im Römischen Reich, zuerst schwere Verfolgungen, dann langsam eine Duldung und schließlich wurde das Christentum zuerst erlaubt und dann zur Staatsreligion gemacht. Was viele gar nicht wissen, ist, dass es nach Konstantin wieder einen Kaiser gegeben hat, der eigentlich zurückkehren wollte zum Heidentum. Julian der Apostat wird er genannt, ja, gestorben 363. Der wollte also das Römische Reich wieder zum Heidentum zurückführen zu einem Zeitpunkt, wo das Christentum, die Kirche schon sehr etabliert war und hat also dieses Ziel verfolgt und hat aber in seiner Strategie eines gewusst, eines darf er auf keinen Fall machen. Die Kirche hat inzwischen, dort wo sie ausgebreitet hat, so viele Institutionen geschaffen, wo sich um die Armen gekümmert wird, wo Werke der Nächstenliebe geübt werden. Wenn er die auch zusperrt, wird er sicher keinen Erfolg haben. Ja? Also zumindest das muss er lassen. Ja? Er hat dann sowieso auch keinen Erfolg gehabt, aber sogar dem heidnischen Kaiser ist das aufgefallen, dass das die stärkste Waffe der Kirche ist, wenn man so will, ja? Ihre Liebe, die sie den Menschen erweist. Den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Ja? Das ist das wichtigste Gebot. Gott zu lieben mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wenn man das jetzt konkret machen will, kann man sich fragen, wie geht das? Wer ist eigentlich mein Nächster? Und diese Frage wird uns sehr klar beantwortet, weil sie auch Jesus im Evangelium gestellt wird. Wir können das lesen im 10. Kapitel des Lukas-Evangelium, Vers 25 folgende. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Ganz interessant, wie das beschrieben wird. Der Gesetzeslehrer ist offensichtlich nicht für sich persönlich auf der Suche, sondern möchte auf die Probe stellen. Vielleicht sagt Jesus was Falsches, kann man ein bisschen einen Haxel stellen. Also Jesus war sehr oft konfrontiert mit so unehrlichen Anfragen, aber ist immer auf diese Fragen eingegangen. Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ganz offensichtlich hat dieser Gesetzeslehrer schon vorher bei Predigten Jesu zugehört, denn so beisammen steht es im Alten Testament nicht. Der erste Teil ist mehr oder minder das erste Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, steht an anderer Stelle. Ja? Also das zusammenzufügen, das war sozusagen genuin jesuanisch. Also ganz offensichtlich hat dieser Gesetzeslehrer das schon einmal gehört und gesagt, mit der Antwort komme ich gut an bei Jesus. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Ist ja nicht so schwer, weißt du es eh. Ja? Also ein Punkt für Jesus, wenn man so will. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Das ist vielleicht ganz interessant, das können wir vielleicht in unserem eigenen Leben auch immer wieder entdecken. Ja, das wissen wir alles natürlich und so geht das und können wir allen erklären. Aber so genau, wie das genau geht, also wer ist eigentlich mein Nächster? Und das ist so kompliziert, also umzusetzen ist das ja nicht wirklich. Ja? Wer ist mein Nächster? Das herauszufinden ist so schwierig, dass ich es am besten gar nicht probiere. Und daraufhin erzählt Jesus das berühmte Gleichnis vom herzigen Samariter. Darauf antwortete ihm Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Kommt vielleicht gerade vom Tempelgottesdienst, kommt ja aus Jerusalem, geht nach Hause. Auch ein Levit, also auch jemand, der im Tempel beschäftigt war, auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war, muss man wissen, die Samariter waren in den Augen der Juden abgefallen vom echten Glauben, waren mehr oder weniger Heiden, wurden sehr abschätzig betrachtet. Ja, es waren keine guten Juden, gar keine Juden mehr eigentlich in den Augen der Frommen. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf einer Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also was macht er jetzt eigentlich? Also er macht Erstversorgung, nennt man das heute, erste Hilfe. Ja. Mit dem, was er hat, auch wertvolle Dinge setzt er ein, Öl und so, ja, das hat er vielleicht für was anderes gebraucht, um die Wunden zu versorgen, bringt ihn zur nächsten Herberge, übergibt ihm dem Herbergsvater, zahlt für den noch, ja, und dann sagt er sogar noch, bitte sorg für ihn, ich muss weiter, und wenn du mehr brauchst, ich zahle das dann auch noch. Also der tut eigentlich viel mehr noch, irgendwann müsste doch Schluss sein. Irgendwann müsste doch seine Schuldigkeit getan haben, aber es scheint nicht aufzuhören für diesen Samariter. Es scheint einfach, weil der den am Wegrand liegen gesehen hat, ist er jetzt sein Nächster. Und der Nächste wird von ihm so behandelt, wie er ein Familienmitglied behandeln würde. Ja? Wenn der eigene Bruder wo liegt, dann sagt er auch nicht so, wie viel muss ich jetzt machen, damit dann meine Schuldigkeit erfüllt ist. Sondern solange er meine Hilfe braucht, solange bin ich für ihn da. Und wenn er mehr braucht, werde ich noch weiter für ihn sorgen. Das macht dieser Samariter. Das heißt, er hat sich den eigentlich zum Nächsten gemacht. Er hat ihn sich nicht ausgesucht, sondern er hat ihn entdeckt, weil er einfach aufmerksam durch die Welt gegangen ist. Vielleicht hat der Priester und der Levit nicht einmal gesehen, dass da jemand liegt, weil sie nicht interessiert hat, ob jemand Hilfe brauchen könnte. Oder sie haben ihn liegen gesehen und haben gesagt, der ist vielleicht schlaft er. Nur nicht so genau hinschauen. Ja? Das ist ein gutes Mittel, damit man nicht so viel helfen muss. Wenn man genauer hinschaut, wird es plötzlich anstrengend. Muss man plötzlich Geld aufwenden und so weiter. Am anderen Morgen, sorge für ihn und wenn du mehr brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, fragt dann Jesus. Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Das muss schon beschämend gewesen sein auch für den Gesetzeslehrer. Er wollte seine Frage rechtfertigen, dass das ja eigentlich alles sehr kompliziert ist. Man kann ja nicht so leicht herausfinden, was zu tun ist und so weiter. Und Jesus zeigt ihm durch dieses Beispiel, es ist ganz einfach. Du musst überhaupt nicht kompliziert denken. Schau einfach, wo jemand deine Hilfe braucht. Das ist dein Nächster. Der Ausdruck Nächste, der Nächste, beschreibt das eigentlich sehr gut. Ja? Ihr sagt nicht, such dir den Übernächsten und möglichst weit und unternimm jetzt eine weite Reise, bis du jemanden findest und so. Der Nächste, der dich braucht. Ja? Wir sind schon so gewöhnt an diesen Ausdruck, den Nächsten zu lieben. Der Nächste ist der Nächste, der gerade meine Hilfe braucht. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, werden wir schnell unsere Nächsten entdecken, die unsere Hilfe brauchen. Der Mensch des 21. Jahrhunderts hat dabei aber tatsächlich ein Problem, das es früher nicht gegeben hat. Je aufmerksamer wir leben, desto mehr Not entdecken wir. Und heute erlebt der Mensch etwas, was ihn auf jeden Fall eigentlich schon überfordert, weil wir, wenn wir am Abend die Nachrichten anschauen, sehen wir noch dazu in Bildern, sehr unmittelbar, der Mensch ist ja noch immer ein normales Wesen, das Fernsehen sozusagen, wenn man das direkt sieht, das geht direkt sozusagen hinein. Wir sehen hungernde Kinder in Afrika, wir sehen Kriegsopfer in Asien, weiß ich was, auf der ganzen Welt unglaubliche Not. Und das haben wir jetzt alles wahrgenommen. Was soll ich jetzt machen? Das sind natürlich auch schon unsere Nächsten geworden, weil die Welt einfach kleiner geworden ist. Und da kann man natürlich wirklich leicht sagen, wir sind überfordert. Jetzt könnte man sagen, nein, ich kümmere mich um meine Nächsten. Das sind einfach Menschen, die sind zu weit weg. Und selbst wenn ich davon weiß, ich kümmere mich um den Nächsten, ich kümmere mich um den Mann, der am Parkplatz vom Supermarkt bettelt. Ja, das ist meine Aufgabe, das ist in unserem Land. Ich kümmere mich nur um Menschen in Österreich. Diese Verantwortung können wir nicht so leicht abgeben, weil wir wissen von den anderen und wir müssen uns noch etwas Zweites bewusst werden. Wir sind die ganz, ganz dünne, superreiche Oberschicht der Welt. Alle, die wir da sind. Ja. Wir haben immer wieder das Gefühl, wenn man halt hier und da, weiß ich was, am Konto weniger Geld hat und ein bisschen mehr rechnen muss und so weiter, oder vielleicht sogar ein Minus am Konto hat oder Schulden machen muss oder sonst was, na, wir sind ja auch nicht so reich und dauernd wird geraunzt, Wirtschaftskrise und es ist ja unmöglich, sich das auch noch zu leisten. Wenn wir uns vergleichen mit der Weltbevölkerung, sind wir die Superreichen. Und unter den super, super, superreichen gibt es halt noch ein paar, die haben halt noch eine Yacht irgendwo liegen in Monaco. Ja, gut. Die und wir sind gemeinsam die Superreichen. Weil der Großteil der Weltbevölkerung hat viel weniger. Es gibt ja sehr interessante Rechenbeispiele, wo man die gesamte Weltbevölkerung umrechnet auf ein Dorf mit 100 Einwohnern. Als ob es nur 100 Menschen auf der ganzen Welt gäbe. Ja? Und da wird ja gesagt, wie viele von denen gehen am Abend hungrig ins Bett? Ja? Sehr viele. Ja, Drittel. Ich weiß, die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber wie viele von denen haben eine Möglichkeit, in die Schule zu gehen? Ja? Wie viele von denen haben Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung und so weiter, nicht? Und dann gibt es eben die Berechnung, wie viele von denen leben, also so wie wir leben, nicht? Also haben wir einen Computer zu Hause, können wir Auto fahren, können Urlaub machen, können, weiß ich was, in die Schule, können in die Schule gehen, können ins Krankenhaus sich legen, wenn sie krank sind und so weiter. Von diesen 100 ist das höchstens einer. Ja? Wir sind die dünne Oberschicht. Also wenn man sich dessen bewusst ist, muss natürlich auch die Verantwortung steigt durch die Möglichkeiten, die man hat. Deswegen können wir die Augen vor der weltweiten Not nicht verschließen und müssen da auch etwas tun. Da helfen Organisationen dazu später noch, weil man selbst oft überfordert ist. Wir können jetzt nicht jeder aufmachen. Auch das gibt es allerdings, um sozusagen die Not in weit entfernten Gebieten zu lindern. Aber normalerweise kann man das wirklich mit Geld oder was, das man sich abzwackt, auch helfen. Und das ist eine Verantwortung, die man hat. Das sind unsere Nächsten geworden, weil wir von ihnen erfahren. Es gibt allerdings auch Beispiele. Ich kenne gut eine Frau, die hat den Bosnienkrieg gesehen im Fernsehen. Ja, die unglaubliche Not, hat ihr Mann gesagt, darf ich jetzt da was machen? Ich sagte, na gut, sie hat eh gewusst, hat sie gut gekannt. Hat ihren VW Golf vollgepackt mit irgendwelchen Dingen, die sie gefunden hat und zusammengeschnorrt hat in aller Eile, mit dem VW Golf nach Bosnien gefahren, um das dort zu verteilen. Ja. Sind zurückgekommen, hat gemerkt, da kann man noch mehr machen, hat mit Bauern Kontakt aufgenommen, die haben Kälber verschenkt, die hat sich runter transportieren lassen. Dann ist eine ganze Organisation daraus geworden, weil so begonnen hat, dass dann geheißen Bauern helfen Bauern, gibt es heute noch. Und plötzlich ist aus einem VW Golf, mit dem sie runtergefahren ist, eine ganze Organisation geworden, wo unglaublich viel Gutes passiert ist. Nicht nur materiell, sondern auch an Versöhnung und so weiter. Da war dann zum Beispiel ein Konzept, dass jede, wenn die Bauern bereit waren, eine trächtige Kuh zu spenden, wurde die hinuntergebracht und einem Bauern dort geschenkt. Mit der Auflage, wenn das Kalb auf die Welt kommt, muss das Kalb jemanden anderen schenken, und zwar jemand aus einer anderen Volksgruppe. Wenn wir wissen, was in Bosnien passiert ist, musste der Kroate es dem Muslim schenken oder so, nicht? Unglaubliche Idee. Ja? Das hat wahnsinnig viel bewirkt. Begonnen hat einfach, dass man auch was gemacht hat. Also es ist nicht verboten, auch konkret etwas zu machen, aber eben zu schauen, was es ist. Also dass es etwas Sinnvolles ist. Oft kann einfach Geld auch schon sehr viel helfen. Und es sollte einem nicht davon abhalten, dass man auch die Nächsten sieht. Also natürlich sind Hilfe, die in Österreich notwendig ist, hier auf einem ganz anderen Level. Ja? Man kann nicht sagen, in Afrika hilft eine Schale Reis schon so wahnsinnig einem Kind, das sonst gar nicht zu essen hätte, überlebt einen Tag davon. Also wenn ich jetzt den Bettler vorm Supermarkt sehe, dann gebe ich ihm auch die 10 Cent, die diese Schale Reis kosten würde. Er soll zufrieden sein, weil in Afrika wäre das auch schon sehr viel. Das geht nicht. Ich muss dem helfen, wie er es hier braucht. Das wird dann oft mehr sein. Ja? Oder wenn es andere Dinge gibt, Familien, die was brauchen oder sonst etwas, da muss man das dann sehen. Dort, wo unsere Nächsten unsere Hilfe brauchen. Jesus geht mit diesen Werken der Nächstenliebe noch weiter. Wir alle kennen aus der Bergpredigt diesen ungeheuren Anspruch, den Jesus jetzt an uns stellt, nämlich, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Ihr habt gehört, sagt Jesus, Matthäus 5, 43 bis 48, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Wenn man von der Feindesliebe hört, fühlt sich jeder, der das ernst nimmt, überfordert. Zu Recht, glaube ich. Ja? Jetzt einen Feind zu lieben, jemanden, der einem Böses will, ja, das ist eine unglaubliche Herausforderung. Muss das sein? Ja? Reicht es nicht, wenn ich mir vornehme, meinen Feind nicht niederzuschlagen oder nicht schaden zu wollen? Aber warum lieben? Warum lieben? Muss das sein? Ich weiß nicht, ob jetzt jeder gemerkt hat, welches Argument Jesus dafür verwendet. Ein ganz erstaunliches Argument. Wenn ihr liebt, die euch Gutes tun, dann seid ihr wie die Heiden. ein Heide kann auch ein guter Mensch sein. Der kann auch menschliche Tugenden üben. Ja? Auch ein Zöllner kann gute Dinge tun, wenn er seine Familie gut umsorgt und so weiter. Aber ihr sollt eure Feinde lieben, denn das macht auch der Vater im Himmel. Der Vater im Himmel lässt es regnen über Gute und Böse. Und Christus selbst wird dann zeigen, wie göttliche Liebe ausschaut, wenn er vom Kreuz herab noch seine Feinde liebt und sich an sie verschenkt. Das heißt, die Feindesliebe ist für uns eine Möglichkeit, Gott ähnlich zu werden. Denn, das ist der Anspruch an den Christen, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Diese Liebe, die so weit geht, die macht uns Gott ähnlich. Jetzt wird sich niemand wünschen, verfolgt zu werden, aber Feinde zu haben, die man zu lieben versucht, sagen wir mal, hilft einem, Gott ähnlicher zu werden. Das ist eigentlich eine Hilfe, die Gott uns bieten kann. Ja. So weit geht die Liebe. Deswegen sollte, und das übt die Kirche auch, sollten die Werke der Nächstenliebe, die geübt werden, ob jetzt vom einzelnen Christen oder auch von der Kirche als Organisation, nicht sich rein darauf beschränken, dass man sich um die Christen kümmert. Es gibt auch Glaubensgemeinschaften, wir haben das einmal zwei Zeugen Jehovas erklärt, sagt, sie machen auch karitative Werke, allerdings immer nur für Zeugen Jehovas. Also wenn in Haiti zum Beispiel die Katastrophe war, haben sie auch Geld gesammelt für dortige Gemeinschaften von Zeugen Jehovas. Das ist ihr Auftrag. Wir wissen, für Christen muss es eigentlich so sein, dass wir für alle sammeln. Also es gibt keine christliche karitative Arbeit, die sagt, und dieses Geld darf nur Christen zugutekommen. Da werden muslimische Kinder hungern, kriegen die genauso was natürlich. Ja. Ganz wesentlich, die Liebe, die wir anderen erweisen, darf nicht nur abhängig davon sein, ob wir den gleichen Glauben haben, nicht einmal davon abhängig sein, ob sie es gut mit uns meinen. Ja. Christen sollten sogar denen helfen, die sie vielleicht vorher verfolgt haben. Es gibt in der Kirchengeschichte unglaubliche Beispiele auch dafür, dass das geschieht, dass Menschen, die von anderen gequält worden sind, später ein Gutes getan haben. Ja. Also diese Feindesliebe, die könnte in konkreten Daten der Nächstenliebe sich auch äußern. Das, wie gesagt, für die Kirche als Ganzes, als Institution, aber das kann natürlich im Kleinen auch stattfinden. Dass ich Werke der Nächstenliebe auch denen erweise, die mir vielleicht keinen menschlichen Anlass dazu geben. Ja. Wie kann man das schaffen, die Feindesliebe tatsächlich zu leben? Weil es eben uns Gott ähnlich machen soll, muss ich mich darum bemühen, es so wie der liebe Gott zu machen. Das heißt, ich muss irgendwann es schaffen, die Menschen, denen ich Gutes tun will, obwohl sie meine Feinde sind, mit den Augen Gottes zu sehen. Ja, das ist ein sehr großer Anspruch. Sobald ich beispielsweise beginne, aber für einen Menschen zu beten, gelingt mir das schon leichter. Ja, solange es mir gelingt, zum Beispiel schon die guten Dinge zu sehen, die es in diesen Menschen gibt, obwohl ich unter seinen schlechten Eigenschaften zu leiden habe, gelingt es mir schon leichter, ihn zu lieben. Nicht? Also ich muss versuchen, ihn so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Es ist nicht vorstellbar, dass Gott irgendwie abschätzig auf einen Menschen schaut oder einen Menschen abgeschrieben hat oder ihn hasst oder so. Das gibt es nicht. Wird uns allen klar sein. Ich muss versuchen, so mit Gott verbunden zu sein, auch selbst mich um die Nähe Gottes zu bemühen, dass mir das gelingt, diesen Menschen jetzt mit den Augen Gottes zu sehen. Jetzt gibt es in der Geschichte immer wieder ein Vorwurf, der laut geworden ist, wenn die Kirche sich um Werke der Nächstenliebe bemüht hat. Ich habe schon vorher erzählt, es geht bis in die Antike zurück, dass die Kirche von Anfang an diese Werke der Nächstenliebe aufgebaut hat. Dort, wo Kirche beginnt, wenn ein Land missioniert wird, wenn Menschen Christen werden, ist das automatisch, weil das ein Wesensvollzug der Kirche ist, dass man dort sich auch um diese Dinge bemüht. Und jetzt hat es in der Religionskritik, dann so ab dem 19. Jahrhundert sehr stark, den Vorwurf gegeben, das, was die Kirche da macht, ist eigentlich kontraproduktiv. Denn es geht ja nicht darum, dass wir Almosen vergeben, dass wir sozusagen den Armutschern helfen. In Wirklichkeit geht es doch darum, eine gerechte Gesellschaftsordnung herzustellen. Das war der große Anspruch des Kommunismus. Zu sagen, wir brauchen niemanden irgendwie zu helfen. Wenn alle alles haben, wenn die Güter gerecht verteilt sind, dann muss niemand mehr Not leiden. Der Kommunismus hat also grandios bewiesen, dass das nicht stimmt. Nirgendwo hat es immer so große Not gegeben wie in den kommunistischen Ländern, und war auch die Ungerechtigkeit oft zu groß und die Verfolgung und Dings. Aber nehmen wir mal an, das System hätte auch funktionieren können, was eher eine Frage ist. Ist die Kirche niemals der Meinung, dass es nur darum geht, eine gerechte Gesellschaftsordnung herzustellen, damit die Nächstenliebe nicht mehr notwendig ist? Stellen wir uns vor, wir würden in einer Umgebung leben, sagen wir eine Gemeinde oder ein Land, wo wirklich alle Not beseitigt ist. Wo es niemanden mehr gibt, der zu wenig hat. Ja, wo jeder genug zu essen hat, jeder alles bekommt, was er wirklich notwendig hat. Könnte die Kirche dann sagen, gut, dann stellen wir jetzt diesen dritten Wesensvollzug der Kirche, die Diakonie, ein, weil es nicht mehr notwendig ist? Nein, dürften wir niemals tun. Immer muss das stattfinden. Und es wird natürlich immer Gelegenheit dazu geben, denn auch, wo sagen wir, gütergerecht verteilt sind, wird es immer noch Menschen geben, die vielleicht sich freuen, wenn man sie besucht, Zeit mit ihnen verbringt. Ja? Das ist vielleicht eher ein bisschen die Situation, in der wir in einem sehr ausgebauten Sozialstaat leben, dass man sich denken könnte, ja, mein Gott, es hungert ja niemand. In Österreich ist es wirklich unmöglich zu verhungern. Ich kann einen Hungerstreik machen. Ja? Aber in Österreich wird niemand verhungern, weil er auf der Strecke bleibt. Jeder wird immer einen Platz zum Schlafen bekommen und etwas genug zu essen bekommen, medizinische Versorgung bekommen. Wenn heute jemand sagt, ich beschließe den Rest meines Lebens keinen Finger mehr zu rühren, nicht mehr zu arbeiten, wird man trotzdem überleben. Ja? Jetzt könnte man sagen, na gut, die Werke der Nächstenliebe sind nicht mehr notwendig. Sie bleiben immer notwendig. Ja? Weil es die Liebe notwendig ist, auch weil wir es brauchen. Auch als Einzelner darf ich nie sagen, ich lebe in einer Umgebung, da geht es allen gut, da brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern, ich brauche es, um Gott ähnlich zu werden. Also diesen Gegensatz zu erzeugen, wie die Religionskritik es gemacht hat, zwischen der Aufrichtung einer gerechten Gesellschaftsordnung, wozu natürlich die Christen auch berufen sind, mitzuarbeiten, und den Werken der Nächstenliebe, als ob sozusagen das eine das andere ausschließen würde, das funktioniert nicht, ja. Die Liebe wird immer notwendig bleiben. Was können wir also jetzt als Gutes tun? Das Ganze war sozusagen sehr grundsätzlich und allgemein gehalten. Wenn man es konkreter wissen will, erstens einmal muss man die Augen aufmachen und wird bald etwas sehen. Die Theologie hat oft das Bedürfnis, Dinge auch zu systematisieren. So kann man auch im Katechismus der katholischen Kirche finden, die Werke der Barmherzigkeit, die es zu tun gilt. Unterschieden zwischen den geistlichen Werken der Barmherzigkeit und den leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Die geistlichen Werke der Barmherzigkeit, wie sie der Katechismus der Kirche formuliert, sind, die Unwissenden zu lehren, die Zweifelnden beraten, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gern verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen, für die Lebenden und Verstorbenen beten. So lustig, wenn man das vorliest, ich habe das vor kurzem bei einem anderen Vortrag auch gemacht, das zeigt immer Reaktionen. Interessanterweise fallen da sofort jedem konkrete Beispiele ein. Ist ja gut so. Dann weiß man gleich, was es zu tun gilt. Man hat seinen Nächsten entdeckt. Und dann gibt es die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die Hungrigen zu speisen, die Obdachlosen beherbergen, Nackte begleiten, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Tote begraben, Almosen geben. Ganz interessant, wenn man sich das so schaut, in welche Richtung das geht. Ich bin wirklich, fühle mich selber beschenkt, um da jetzt eins herauszunehmen, dass ich auch Gefangenenseelsorger sein darf, hier auf der Wilhelmshöhe, wo man mit Menschen zusammentrifft, die wirklich Böses gemacht haben. Wirklich schlimme Sachen gemacht haben. Ja. Und ich habe es gemacht, schon bevor es der Papst gemacht hat, als Papst. Aber mich wundert es nicht, dass der Papst, der uns diese Dinge wieder neu beibringen will, das ist ein ganz wichtiges Ziel, das er verfolgt, wie, dass die Kirche liebevoll sein muss, dass er dauernd in Gefängnisse geht. Ja. Dass er, wenn er zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro kommt, ist er dort ins Gefängnis gegangen, um dort die gefangenen Jugendlichen zu besuchen. Und jetzt hat er einen Brief an einen Gefangenenseelsorger geschrieben, hat er geschrieben, ja, ich bin in Rom ins Gefängnis gegangen und da habe ich ein paar Leute kennengelernt, so typisch Franziskus, und jetzt rufe ich die mal am Sonntagnachmittag an. Also am Sonntagnachmittag läutet in dem Gefängnis der Telefon, der Papst plaudert ein bisschen mit denen. Also, warum nehme ich das jetzt heraus? Weil wieder klar wird, wir dürfen die Werke der Nächstenliebe nie abhängig machen davon, ob der andere es unserer Meinung nach verdient oder was, ja. Na, die Braven, denen wird geholfen. Und die also wirklich brav genug auch sich bedanken dafür und demütig genug sind und da immer wieder mit gesenktem Kopf auf uns zukommen. Sondern Werke der Nächstenliebe wird das oft auch bedeuten, Menschen zu helfen, die vielleicht sich nicht höflich bedanken. Die vielleicht auch nicht dankbar sind. Oder die eben sehr Böses getan haben. Meine Erfahrung war im Gefängnis hier zumindest, dass die Begegnung oft unglaublich herzlich und nett ist. Also da kann man auch sehr viel lernen von Inhaftierten. Aber wie gesagt, da geht es um Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr Böses gemacht haben. Ja. Dass es nicht offensichtlich nicht abhängig ist, ob wir Gutes tun, ob der andere sozusagen es unserer Meinung nach verdient. Wenn wir da beginnen würden, das so zu werten und so weiter, dann wird das in die falsche Richtung gehen. Die Kirche hat im Laufe der Zeit natürlich viele Vereinigungen entwickelt, sind gegründet worden, die es dem Einzelnen helfen, sozusagen seine Nächstenliebe auch zu üben. Natürlich kann jeder, und irgendwie darf sich da niemand davon dispensieren, auch in seinem persönlichen Leben nach den konkreten Dingen zu helfen, also zu suchen. Also ich darf niemals eigentlich sagen, ich habe jetzt eh schon so viel Geld gespendet, wenn ich jetzt jemanden in seinem Blut auf der Straße liegen sehe, ich habe eh schon genug gemacht. Ich werde immer dort, wo jemand meine Hilfe braucht, Hilfe leisten müssen. Und irgendwo muss es im Leben eines jeden von uns auch diese konkreten Menschen geben, denen ich selber helfe. Also ich glaube, das sollte jeder machen. Aber trotzdem hilft es einfach, wenn es Vereinigungen gibt, die mir helfen, sozusagen Gutes zu tun. Der Leopold Unger, der lange Zeit Caritas-Präsident war von Österreich, hat mir damals etwas sehr, sehr Interessantes gesagt. Er war hoch angesehen, hat Caritas wirklich auch vorangebracht und hat gesagt, obwohl er Caritas-Präsident ist, findet er es eigentlich einen völlig absurden Gedanken, aus der Caritas eine Institution zu machen. Völlig klar, was er meint, nicht? Wir können nie als Christen sagen, so, das übernehmen die. Ja, oder ich spende was und dafür ist das erledigt. Weil es immer jeder Einzelne konkret machen muss. Aber natürlich, sonst hätte er es nicht gemacht, hat er gesehen, dass das einen Sinn hat. Es gibt Gott sei Dank so viele Vereinigungen in der Kirche, dass man die jetzt nicht alle aufzählen kann, aber die Caritas ist schon das größte Beispiel, das man vielleicht nennen kann, das wir alle kennen, wo wirklich auf unglaublich vielfältige Art und Weise geholfen wird. Kinderbetreuung über Flüchtlinge, die besorgt werden, von Leute, die wirklich obdachlos sind oder weiß ich was, bis hin zu alten Leuten. Es gibt eigentlich alles, ganze Bandbreite. Es ist eine riesige Organisation. In der Erzdiözese Wien ist es so, dass die Caritas der Erzdiözese Wien ein genauso großes Budget hat wie die Erzdiözese Wien. Was eigentlich sehr schön ist. Ja. Und das sollte hinuntergebrochen werden bis auch in die Einzelnen. Deswegen gibt es auch die Pfarrcaritas und so weiter, die wir gerade auch immer weiter auszubauen versuchen. Aber immer musste das gibt es vor kurzem, ist da sogar auch noch ein extra Schreiben herausgekommen, nach einem Treffen in Rom, ist es wichtig natürlich, dass diese Caritas eingebettet ist in die kirchliche Institution. Also auch die Kirche als Ganze kann nicht sagen, wir haben eh die Caritas. Das hat nichts zu tun. Und in der Caritas haben da viele engagierte Leute, die wieder mit dem Glauben nichts zu tun haben wollen. Das würde in die falsche Richtung gehen. Es ist ein Grundvollzug der Kirche, also jeder Christ muss sich um karitative Werke bemühen und jeder, der karitativ tätig ist, als Christ, muss sich um sein Glaubensleben bemühen. Das darf man niemals auseinanderreißen. Rundherum entstehen jetzt in Wien auch sehr viele andere Dinge, also vielleicht schon gehört von der Wien-Zerast, wo Leute hinkommen können, da kann man dann auch hingehen, wenn man kochen helfen will, oder die Gruft in Wien oder sonst etwas, oder Besuchsdienste, die es gibt. Also wenn man auf der Suche ist, etwas Karitatives tun zu wollen, wird man sehr, sehr, sehr leicht fündig werden, bis hin zu Ordensgemeinschaften, die sich dieser Sache besonders angenommen haben, wo man wirklich sein ganzes Leben herschenken kann, oder auch das, was man die Ritterorden nennt, ja, weiß ich was, die Malteser, die eine sehr lange Tradition haben, die sich um Behinderte kümmern, wo man sich verpflichten kann als Mitglied, wo man wirklich konkret mitarbeiten kann und etwas tun kann. Also es gibt sehr viele Abstufungen von den 10 Euro, die man wo spendet auf ein Bankkonto, bis zu 30 Stunden immer pro Woche irgendwo in einer Großküche steht, um für andere zu kochen, ist die Bandbreite da und jeder muss halt schauen, was geht, was er tun kann. Aber wie gesagt, niemand sollte darauf verzichten, etwas zu tun, weil man sonst als Christ nicht vollständig leben kann.